Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir noch immer nicht, aber wir reden auch dann über Fußball, wenn die Saison schon zu Ende ist, aber es geht immer wieder weiter. Wir, das sind
Lothar Leuschen,
Uni Beizet,
Andreas Boller und als Gast
Thomas Richter.
Thomas Richter, Sportvorstand des Wuppertaler SV. Thomas, also es ist ja schon nach der Saison viel über den WSV gesprochen worden und manchmal hatte man das Gefühl, da ist kurz vor Weltuntergang. Wie siehst du die Lage des WSV, auch vor allem des Gesamtvereins, angesichts der Etatkürzungen, die nötig geworden sind? Ist es so schlimm? Ist es schlimm? Oder müssen wir uns da überhaupt keine Sorgen machen um den WSV? Wie geht es überhaupt weiter jetzt?
Ich kriege das natürlich mit, dass dann immer viel über den WSV gesprochen wird, geschrieben wird in den sozialen Medien. Und wenn dann so eine Situation entsteht, wie es jetzt bei uns war, dass wir einfach das Budget kürzen müssen, weil die Einnahmeseite halt reduziert wurde und wir uns erstmal intern darüber klar werden mussten, was steht uns effektiv zur Verfügung, mit welchem Budget können wir in der neuen Saison planen, dass dann von außen immer viel reingeredet wird, interpretiert wird. Für mich ist dann immer entscheidend, was besprechen wir intern. Also intern heißt die Gremien des Vereins, meine Vorstandskollegen, Verwaltungsrat natürlich, die dann natürlich auch in der Form des EVs eine wichtige Funktion reden, dass wir erstmal unsere eigenen Hausaufgaben machen und dann ja sehr besonnen und auch unaufgeregt schauen, wie kriegen wir die Mannschaft zusammengestellt, dass wir in der neuen Saison nicht nur wettbewerbsfähig sind, sondern dass wir auch weiterhin in der Lage sind, nach Möglichkeit attraktiven Fußball zu spielen und die Zuschauer ins Stadion zu locken. So, und das ist die interne Geschichte und das ist erstmal für mich das Maßgebliche. Unter Gaetano Manno als sportlicher Leiter, der ist da, ich glaube, in diesen Tagen und Wochen, wenn nicht sogar Monate schon, mit einem unglaublichen Aufwand, Engagement, auch mit einer Leidenschaft dabei, aus der jetzt gegebenen Situation das Bestmögliche rauszuholen, was die Qualität der Mannschaft angeht. Der Gaetano verfügt halt über ein unglaublich gutes Netzwerk, einfach aufgrund der Tatsache, dass er vorher schon mehrere Jahre als Scout tätig war. Der kennt die Liga wie kein anderer, sage ich jetzt mal. Auch die Ligen, sag mal Oberliga, die drunter sind, hat er ein unglaubliches Netzwerk an Kontakten und Spielern. So, und das ist unsere Aufgabe. Und da sind wir dabei, das kriegt man ja jetzt auch mit, dass Verträge mit Spielern, die aktuell bei uns sind, verlängert worden sind, dass wir es geschafft haben, Spieler davon zu überzeugen, auch diesen Weg mitzugehen und jetzt Neuverpflichtungen zu tätigen, die halt im Unterschied zu den Jahren davor vielleicht nicht so einen großen Namen haben, die aber jung sind, Bock haben auf den WSV in dieser neuen Form und absolut auch leistungsbereit sind. So, und das ist die Aufgabe.
Lothar, beruhigt dich das, wenn ich du das hörst? Oder ist das nicht konkret genug?
Ich war die ganze Zeit nicht beunruhigt. Wir haben ja öfter hier drüber gesprochen. Ich sehe in dieser neuen Konstellation eigentlich mehr Chance als Risiko. Der WSV ist jetzt gezwungen, sich anders zu verhalten. Das macht er anscheinend auch. Ich habe in den vergangenen Tagen ja auch beim Günter Hieger bei der Westdeutschen Zeitung, aber auch in sozialen Medien mitbekommen, wer da verpflichtet worden ist. Jetzt jüngst ja ein junger Spieler von Sportfreund Baumberg, die nicht aufsteigen wollen, obwohl sie könnten. Also auch da Qualität, die dann eben aus der Region sogar auch noch kommt. Das ist im Prinzip genau der richtige Weg, denke ich. Ich glaube auch, dass der WSV da auf einem guten Trip ist und in den vergangenen Jahren auch schon war. Und ich bin überhaupt nicht bange, dass das irgendwie schiefgehen könnte. Überhaupt nicht.
Inni, was ist so deine Einschätzung? Zum Beispiel die Neuverpflichtung von Subaru oder
von dem ich gehört habe, dass der wirklich gut sein soll. Ich glaube, der ist 20 oder 21, noch ziemlich jung, ist seit 2 Jahren in Deutschland, hat sich in der Oberliga durchgesetzt, hat, glaube ich, alle Spiele gemacht und man sagt ja immer so schön, aus der Not eine Tugend machen und ich glaube, das trifft so ein bisschen im Moment auf den WSV zu und ich finde den Weg, der natürlich auch so ein bisschen notgedrungen ist, aber den Weg mit jungen Spielern, hungrigen Spielern, die sich weiterentwickeln können, plus den Jungs, die noch Vertrag haben, der eine oder andere Erfahrene, so ein Dams zum Beispiel, eventuell Schwers, wobei man da abwarten muss, glaube ich noch, Hagemann, Saric, den finde ich eigentlich ganz gut und mir ist da jetzt auch nicht bange, dass der WSV eine gute, attraktive Mannschaft nächste Saison stellt, weil mit jungen, hungrigen Spielern, die natürlich auch ein gewisses Talent haben müssen, kannst du so einen Weg definitiv gehen. Und dann muss man gucken, wenn der Kader komplett ist, welche Erwartungen hat das Umfeld, welche Erwartungen hat der Verein, was die tabellarische Situation angeht?
Ja, wie sieht es denn aus, so ein Saisonziel? Wie kann man das, können man jetzt schon so ungefähr etwas formulieren? Also wohin soll die Reise gehen? Also man will bestimmt nicht gegen einen Abstieg spielen, also dafür ist die Mannschaft zu stark, die muss andere Ziele haben.
Ja, aber Ziele zu definieren ist erstmal im Moment überhaupt nicht der richtige Zeitpunkt, weil viel zu früh. Und wir haben auch, wir sind auch übereingekommen, dass wir natürlich das Grundgerüst des Kaders stellen wollen. Es ist ja auch die Frage, die Trainerfrage, die jetzt in den nächsten Tagen und Wochen entschieden werden muss. Das muss ja alles so ein bisschen passen, das muss ja ein rundes Bild geben. Und wir lassen uns da auch wirklich nicht aus der Ruhe bringen. Wir wissen das aus Erfahrung, wenn Trainingsstart ist am 23. Juni, dass wir dann einen Kernkader haben. Wir werden uns aber auch noch Plätze offen halten, weil die Transferperiode 1 geht bis Ende August und wir wissen aus der Vergangenheit, dass im Juni, Juli, auch wenn das dann vielleicht so ist, die Mannschaft ist schon in der Vorbereitung, aber dann kommen auf einmal nochmal Spieler ins Gespräch bei uns, die sich vielleicht verzockt haben, die vielleicht gedacht haben, die finden einen Verein, der vielleicht höherklassig ist oder der, keine Ahnung, in irgendwelchen Regionalligen bundesweit als Top-Favorit gehandelt wird, die sind dann auf dem Markt. Und da werden wir uns sicherlich auch noch 2-3 Plätze offen halten, um dann auch noch mal tätig werden zu können. Aber ich betone das nochmal, und das ist die oberste Priorität, die wir als Verein auch ganz klar besprochen und beschlossen haben, immer im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben. Wir werden da definitiv keine Abenteuer eingehen, wir werden auch keine Risiken eingehen, die wir hinterher nicht erfüllen können oder die uns hinterher um die Ohren fliegen können. Das ist die oberste Priorität. Und auf Basis dessen ist es dann so, dass es schon unser Wunsch ist, eine Mannschaft zusammenzustellen, die auch perspektivisch sich entwickeln kann und möglicherweise im nächsten Jahr vielleicht nicht um Platz 1 mitspielen kann. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir waren jetzt, in diesem Jahr sind wir Dritter geworden, im letzten Jahr waren wir Zweiter. Aber die Wahrheit ist ja folgende. Alemannia Aachen hat 12 Punkte vor uns. Und das schon frühzeitig. Preußen Münster im letzten Jahr war es ähnlich. Davor Rot-Weiß Essen, die sich in Zweikampf mit Preußen Münster geliefert haben. Wir waren immer in den Top 5 in den letzten Jahren. Aber wir können ja nicht sagen, wir haben ernsthaft um den Aufstieg gespielt. Weil darunter verstehe ich, du bist bis zum Schluss in Schlagweite und hast bis zum Schluss noch die Option, vielleicht durch einen guten Lauf in den letzten 3 Spielen oder vielleicht sogar am letzten Spieltag noch wirklich den großen Wurf zu landen. Und das muss man auch ganz klar sehen. Wir wollen eine attraktive Mannschaft zusammenstellen mit jungen Spielern, die hungrig sind, die leistungsorientiert sind, die sich weiterentwickeln wollen. Und da haben wir ganz gute Argumente. Das merken wir auch in den Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen. Einfach, weil es auch in der Vergangenheit gelungen ist, dass Spieler, die bei uns gespielt haben, sich über den WSV auch für Drittligisten interessant gemacht haben. Wenn ich da an Demming denke, finde das ein super Junge, vom Charakter her, von seiner Qualität her, der spielt 2 Jahre bei uns gut. Und wenn dann der SCFL kommt, als Drittligist, die über Jahre hinweg da einen richtig guten Job machen in der dritten Liga, sich da auch etabliert haben oder so, dann muss man auch einfach sagen, okay, da können wir nicht mithalten, den können wir auch nicht halten, weil dieser Spieler ja auch den Wunsch und den Ehrgeiz hat, dritte Liga zu spielen. Und selbst wenn wir jetzt diese Budgetkürzung nicht gehabt hätten, glaube ich nicht, dass wir die Spieler, die jetzt auch den Sprung in die dritte Liga geschafft hätten, in irgendeiner Form hätten halten können.
Dann wäre es jetzt ganz wichtig, erstmal zunächst mal, wo wir in der Phase schon sind, tatsächlich die Trainerfrage zu klären. Ist ja oft ganz gut, dass man mit dem Trainer zusammen die Spieler aussucht und nicht irgendwie mit den Spieler. Ist geil, man hat natürlich Erfahrung, weiß, wie das geht, ist vollkommen klar. Aber es ist ja oft ganz gut, dass dann so ein Trainer auch die Mannschaft mit ausgesucht hat, mit der er dann den Fußball spielen soll und will, den er gerne so präferiert. Ne? Dann wäre ganz gut, wenn diese Trainerfrage relativ schnell gelöst ist. Ich denke, Friedhelm Funkel ist gerade auf dem Markt. Ne?
Ja, ich kann mir vorstellen.
Ist der auf dem Markt?
Ja, der hat ja am Samstag jetzt mal seinen letzten.
Ja, gefahren, ja. Ne?
Der will ja weitermachen. Ne?
Okay. Der WSV ist doch für den super. Ich meine, hat er nicht, wo wohnt er in Düsseldorf? Ne?
Neuss, glaube ich.
Neuss, ist ja Krefeld davon aus, hat er nicht weit. Ja.
Also im Prinzip ist das Profil ja auch, man hat ja einen vor Augen. Das sollte einer sein, der ehrgeizig ist, der mit jungen Spielern umgehen kann, der mit jungen Spielern vielleicht schon gearbeitet hat. Also klar, das würde passen, weil die Mannschaft hat viele junge Spieler, noch unerfahrene Spieler, der vielleicht auch einer ist, im Gegensatz vielleicht zum Hüseyin Fidogan und Ersan Palatan, der dann auch mal den Kontakt zu den Fans herstellen kann. Also ich sag mal, einer, der mitreist, begeistert, wäre mal so ein Wunsch von mir, also der einer, der so ein bisschen Fannähe sucht und den Verein auch mit ein bisschen verkauft und die Begeisterung schürt. Ein bisschen
Leidenschaft, genau.
So ein bisschen, ja, super.
Ein bisschen visionär, ja,
sag ich mal. Aber das ist alles Wunschdenken, wenn am Ende ein anderer rauskommt und der macht seine Arbeit in seinem Stil und bleibt authentisch, ist also sein, so ein Typ, also ein Palatin war ja authentisch als Typ, der ist authentisch, der ist nur halt eben jetzt in die Türkei gewechselt, dann passt das auch.
Aber wir können an der Stelle ein bisschen vorspulen, mit den Männern laufen schon Gespräche, wir werden das sowieso nicht erfahren, also reden wir doch über Dinge, die wir erfahren
können. Ja, sind so ein paar Namen im Gespräch, aber das macht auch nichts, die Namen zu nennen, da machst du die nur mit kaputt, genau. Und dann also, am Ende
landet es. Wenn es ja sehen, und dann wird schon jemand
können. Ja, ich denke mal, man wird schon die richtige Entscheidung treffen, wer es auch im
Endeffekt sein. Das weißt du auch nie, selbst das weißt du natürlich nie, du kannst den Leuten ja nur vor die Stirn, nicht dahinter gucken, wir kennen das, eigentlich ist das ja Thomas Richters Domain, aber wir lernen ja auch immer wieder im Fußball, in allen Ligen übrigens, du hast einen Trainer, der funktioniert, 7 Monate super, da denkst du, boah, super, ein steingemeißelter Erfolg, und dann reißt es ab, dann ist plötzlich alles, was vorher gut war, alles ist plötzlich schlecht, also man weiß es eben immer nicht, deswegen gibt es ja ganz seltene Phasen, wo ein Trainer, jetzt mal von Leuten wie Streich oder vorher vom Finke mal abgesehen oder früher Hennes Weisweiler, die dann über Jahre beim selben Verein gewesen sind, das kommt halt selten vor, das hat damit zu tun, dass man eben im Laufe der Zeit, der Wochen, der Monate sich einander besser erkennt und die Dinge dann eben nicht mehr so sind, wie sie am Anfang waren. Und dann stürzt ein Flugzeug im Bauch ab und dann kommt ein neuer Trainer. Also das muss man einfach abwarten.
Aber das Gute ist ja, Thomas, du hast ja gesagt, die letzten 3 Jahre, das ist auch ein Bild nach außen, da kommt ein neuer Trainer, kommt nicht irgendwo hin, wo nur Trümmer und irgendwo muss man jetzt überhaupt gucken, dass überhaupt mal was läuft, sondern der WSV hat einen Namen in der Regionalliga im westdeutschen Raum. Das ist eine gute Adresse, also für einen Trainer. Man muss sich nur das Stadion ansehen und den Kader, der schon steht. Also ich glaube, das ist eine interessante Aufgabe. Aber Thomas, für dich ist natürlich auch interessant, nicht nur die Regionalliga-Mannschaft im Auge zu behalten. Du sprichst ja auch für den Gesamtverein. Und da tut sich ja auch eine Menge. Die C-Jugend hat jetzt ihr erstes Aufstiegsspiel.
3-0 gewonnen.
Die C-Jugend, die B-Jugend spielt nächstes Jahr in der Bundesliga. Die A-Jugend ist abgestiegen, aber ist in der Niederrheinliga sicherlich auch wieder in der Lage, wieder hochzugehen. Das ist leider so, dass er drauf und runter geht. Bei dieser starken Konkurrenz, wie sieht's? Und die Frauenmannschaft habt ihr in der Bezirksliga?
Die der Thomas Salz auch ein paar Wochen, glaube ich, trainiert hat, ne? Also der Trainer war im Urlaub.
Kriegen die denn was ab von dieser Etatkürzung oder kann man das so in dem Rahmen weiterlaufen lassen? Oder müsst ihr da irgendwo bei der Jugend einsparen? Oder
es ist tatsächlich so, dass diese Budgetkürzung oder dieses neue Budget, was wir zur Verfügung haben, was ja geringer ist als in den Jahren davor, in allererster Linie den Spielbetrieb der ersten Mannschaft und die Organisation und Administration drumherum betrifft. Also die Jugendabteilung ist davon überhaupt nicht betroffen, weil die Jugendabteilung für uns auch extrem wichtig ist, dass wir da nicht nur gut aufgestellt sind, sondern dass wir uns auch im Jugendbereich immer weiterentwickeln, dass wir wirklich auch idealerweise, was den Jugendfußball angeht, hier vielleicht auch so eine Leuchtturmfunktion im Bergischen Land haben. Und wir haben mit der umgebauten Turnhalle, mit den Möglichkeiten, die wir dort haben, mit dem Tom Wels, der wirklich, der ist ja noch ein junger Mann, wir haben ihm ja vor einem Jahr dann auch das Vertrauen gegeben, halt den nächsten Step zu gehen. Und allen, die dort beteiligt sind, den Trainern und Betreuern und Koordinatoren, die da im Jugendbereich aufgestellt sind, dass wir uns da stetig weiterentwickeln. Deswegen ist das ein Punkt, wo wir keine Kürzungen vornehmen werden. Und wie es gerade schon angesprochen wurde, ne, also die C-Jugend, die U15 hat das Relegationsspiel, das erste gegen Bayer Uerdingen 3-0 gewonnen. Da ist jetzt eben am kommenden Wochenende das Rückspiel. Da geht es auch darum, in die höchste Klasse aufzusteigen, was für uns halt super wäre. Aber die haben halt noch ein Spiel zu spielen und ein 3-0 kann auch schon mal trügerisch sein. Da muss man aufpassen. Die U17 hat es geschafft, auch frühzeitig geschafft. Und bei der U19 ist es halt so, das liegt in der Natur der Sache. Wir sind der Wuppertaler SV, wir spielen in der Regionalliga West mit der Herrenmannschaft. Wir haben jetzt nicht den Genuss, dass wir auf der Einnahmenseite in irgendeiner Form von Fernseheinnahmen profitieren können. Und deswegen müssen wir immer auch gucken, was geht, wie kriegen wir das vernünftig aufgestellt und vernünftig weiterentwickelt. Aber wir haben halt auch immer, da sind wir uns auch drüber im Klaren, haben halt immer auch die Gefahr, dass wenn irgendein Jahrgang es schafft, in die höchste Spielklasse aufzusteigen, dass auch immer das Risiko besteht, es nicht zu schaffen, sich dort zu halten, so wie es jetzt bei der U19 war. Und ich habe viele Spiele der U19 gesehen und die haben ja, richtig gute Spiele gespielt. Wenn ich da an Leverkusen denke, beide Spiele gegen Bayer Leverkusen, hier 1-0 gewonnen, in Leverkusen 1-0 verloren beispielsweise. Aber am Ende des Tages sind die aus meiner Sicht deshalb abgestiegen, weil die Kontinuität nicht gegeben war. Die waren zu schwankend in ihren Leistungen. Und auf der anderen Seite ist es auch wieder so, dass wir jetzt aus der eigenen 19 ja auch 4 Spieler übernehmen in den Kader der Regionalligamannschaft, was hier auch wünschenswert ist, wo wir immer wieder mal Spielern die Chance geben. Und ich hoffe und wünsche mir eigentlich, dass es dann auch mal dazu kommt, dass aus der eigenen 19 sich auch jemand mal in der Regionalliga durchsetzt. In der Vergangenheit war es häufig so, wir haben Spieler hochgezogen, manchmal 2, manchmal 3. Die haben im Regionalliga-Team mittrainiert, haben auch vielleicht Kurzeinsätze gehabt, haben es aber dauerhaft nicht geschafft und spielen jetzt in der Oberliga beispielsweise, bei Oberligisten. Und jetzt wäre es halt einfach der nächste Step, dass es einfach mal gelingt, ob das jetzt so ein Kilian ist oder ein Hugo Schmidt oder wer auch immer von denen, die jetzt dabei sind, dass die es einfach mal schaffen, sich in der Regionalliga auch dauerhaft durchzusetzen und dann vielleicht auch mal ein Bestandteil der ersten Mannschaft zu sein, aus dem eigenen Nachwuchs. Das ist die nächste Aufgabe dann.
Dabei hilft ja oft, dass solche Spieler dann nochmal spielen. Ne? Du hast gerade von Kurzeinsätzen gesprochen. Manchmal ist da vielleicht auch hilfreich, mal ein bisschen länger zu spielen. Nicht, weil man dann die Spiele umdreht, sondern weil man dann erkennt, wo man seine eigenen Schwächen noch hat, an denen man arbeiten muss. Insofern ist es immer ganz gut und deswegen ist auch finde ich auch die Zielsetzung beim WSV richtig, zu sagen, wir rennen jetzt nicht dem Titel hinterher so unbedingt erstmal, sondern wir gucken, dass wir das mal vernünftig wieder auf die Beine stellen, mit Perspektive. Und dazu gehört ganz sicher auch beim Wuppertaler SV, dass man die A-Jugend, die übrigens in der Saison, natürlich sind die abgestiegen, aber die sind ja nicht geschlachtet worden, das kann man auch nicht sagen. Also es war tatsächlich, war es ja sehr oft auf Augenhöhe und hat man knapp verloren, mal auch mal unter die Räder gekommen. Insofern, so schlimm war es ja nun gar nicht. Insofern ist auch die Hoffnung ganz groß, dass da mal 1-2 oder vielleicht auch mal 3 den Sprung schaffen können. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass sie spielen, selbst wenn sie mal schlecht spielen, sonst lernen sie es ja nicht.
Und der neue Kader wird durchlässiger sein. Ich meine, in der vergangenen Saison, in der abgelaufenen Saison, da war ganz klar am Anfang die Zielsetzung Aufstieg, also mit Aachen im Zweikampf, das war im Kopf. Dann kam eine Phase, wo man gar nichts mehr verlieren durfte und als Palatan kam, der durfte sich ja praktisch keine Niederlage erlauben. Dann war ja der Strohhalm war ja, wir ziehen da durch. Und
das wollte ich auch sagen. Also für die U19-Spieler, für die jetzt im Grunde genommen in Seniorenbereich kommen, übernommen werden, oder für die jetzt noch ein Jahr in der U19 spielen, dann in der Niederrheinliga, ist das eigentlich eine super Situation, um sich so anzubieten, dass im Seniorenfußball in der Regionalliga Fuß fassen. Also das sollten die Jungs sich ganz genau überlegen, wie viel Gas sie geben, um dann eventuell, und ich finde, man kann auch aus der Niederrheinliga A-Jugend in den Herrenbereich in die Regionalliga kommen. Also das ist auch nicht unmöglich. Man muss nicht unbedingt U19 Bundesliga spielen, um dann da rumzulanden.
Muss man nicht, bin ich bei dir. Und bei uns ist ja auch die Durchlässigkeit so weit gegeben, dass zum Beispiel so ein Hugo Schmidt, der jetzt ja auch, und du musst erstmal einen Trainer haben, der auch den Mut hat, den Jungen dann mal einzuwechseln und spielen zu lassen. Mal eine Halbzeit, mal in Bocholt nochmal. Mhm. Aber es ist ja nicht so, die spielen bei uns und haben vorher 2-mal mit der ersten Mannschaft mittrainiert. Das ist ja schon so ein durchlaufender Prozess, im Grunde genommen schon seit dem vergangenen Herbst, in Absprache mit dem Christian Britschow, mit den Verantwortlichen der U19, dass die Trainer kurze Wege haben und dann auch von der U19 kommt, vielleicht auch manchmal dieses positionsbedingt der Fall, aber wer hat sich denn auch mal so ein Training bei der ersten Mannschaft verdient? Dass die dann auch von dem Trainer der ersten Mannschaft mal über einen längeren Zeitraum gesehen werden können. Und daraus ergibt sich ja dann ein Eindruck, den der Trainer hat von den U19-Spielern, die er schon regelmäßig im Training hat, um dann zu sagen, so, und auf den Jungen, den gebe ich jetzt mal die Chance und lass den jetzt mal kicken. Und bei den U19-Spielern, die, ja, das muss man so sagen, die aus der U19 rauskommen und die dann in den Kader der ersten Mannschaft übernommen werden, die im Training sind, das ist ja häufig so, dass die sehr euphorisch kommen und sich freuen, eine Vorbereitung spielen und da ganz enthusiastisch irgendwie dann auch gute Leistungen bringen. Aber die große Kunst ist für die jungen Spieler, dass die erkennen müssen, es ist nicht mit einer 6-wöchigen Vorbereitung getan, sondern das ist ein Zeitraum von einem Jahr, wo du immer wieder arbeiten musst, wo du immer wieder hören musst, was der Trainer sagt, wo du immer wieder gucken musst, dass du dich verbesserst, ja, in welchen Punkten auch immer. Ja, und diejenigen, die das beherzigen, die haben eine gute Chance, sich auch durchzusetzen. Und in der Vergangenheit, so wie ich es beobachtet habe, war es dann schon mal hier und da so, dass wir Spieler hatten aus der U19, die dann ganz euphorisch in die Vorbereitung gegangen sind, da auch durchaus gute Leistungen gebracht haben. Aber auf Strecke dann ist das dann ein bisschen weniger geworden. Weil die Belastung ist natürlich hoch, ja. tägliches Training, fünfmal die Woche Training auf einem anderen Niveau als in der U19. Und das ist diese Widerstandsfähigkeit, die müssen die Jungs mitbringen. Ja, das ist eine Eigenmotivation, die kann man noch nicht herbeireden. In der Fußballlehre intrinsische Motivation. Ja, das müssen die selber mitbringen und auch diese Fähigkeit, die du sowieso brauchst als Fußballer, auch mal Zeiten zu überstehen, wo mal Gegenwind kommt. Ne, wo du merkst, ich bin jetzt vielleicht mal müde, ich bin kaputt, das Training ist auf einem hohen Niveau, ich muss aber immer wieder dagegen ankämpfen. Ja, und die Jungs, die das überstehen, so eine Phase, wo es auch mal schwierig wird, wo die auch mal merken, boah, jetzt bin ich aber nicht in der Verfassung und jetzt sind die Leistungen vielleicht auch im Training mal nicht so, wie sie vielleicht in den ersten 4 Wochen waren, die da durchkommen, die das überstehen und die da vielleicht sogar gestärkt aus diesen Erfahrungen rausgehen, die haben eine gute Chance, sich durchzusetzen. Ja, es gibt viele Talente in allen möglichen, ob das Niederrhein-Liga ist oder Bundesliga, da bin ich beide, spielt überhaupt keine Rolle. Aber es gibt dann auch immer wieder die Tendenz, die ich beobachtet habe, dass man dann, vor allen Dingen dann auch im Oktober, November, wenn die kalte Jahreszeit kommt, wenn es regnet und windet und die Plätze sind tief, die dann in ein Loch fallen, aus dem sie sich selber nicht mehr rauskommen und die dann keine Chance haben, sich in der 4. Liga durchzusetzen. Ja, die dann irgendwo in der Oberliga kicken oder Landesliga.
Oder sogar noch runter gehen.
Und das ist, glaube ich, so ein entscheidender Punkt auch für die jungen Spieler, diese Mentalität zu haben, diese Widerstandsfähigkeit zu haben oder einfach da durchzugehen mit viel Motivation und mit viel Willen und dabei zu bleiben und immer wieder an sich zu arbeiten. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir auch aus der eigenen Jugendabteilung Spieler hervorbringen werden, die dann tatsächlich auch mal den Sprung schaffen.
Ja, drück mal dem Gaetano Manno die Daumen, dass er da seinen Wunschtrainer findet, der genau das auch schafft. 2 Punkte, vielleicht ganz kurz, die mir so ein bisschen auf der Seele liegen. Einmal Verhältnis zu den Fans und wie die Fans agieren und wie teuer sie werden für den Verein. Thomas, du bist einer der wenigen, die wirklich Kontakt in die Fanszene haben und auch gehört werden. Kann man denen beibringen, dass der Verein sich nicht leisten kann, ständig den Verband mit Strafen zu füttern für Abbrennen von
Pyro? Also
ihr habt nicht das Geld dafür, für die Späßchen. Also wir könnten nicht wie Kaiserslautern das halbe Olympiastadion ab. Fackeln.
Ja, die können das eigentlich auch nicht, aber die machen es.
Eigentlich kann es niemand, aber wir sind eigentlich ständig im Dialog mit den Fans, auch über unser Fanprojekt, haben auch regelmäßige Treffen, auch mit Vertretern der Ultras oder mit den Vertretern der verschiedenen Fangruppierungen und das ist denen schon bewusst, nur das ganz auszuschließen, also da hilft jetzt gutes Zureden nicht und das Verständnis dafür nicht. Und tatsächlich, da hast du recht, Andreas, wir haben Strafen, Verbandsstrafen bekommen wegen dieser...
Fünfstellig?
Ja. Locker. Fünfstellig in der letzten Saison, ich habe jetzt die genaue Zahl, aber ja, fünfstellig auf jeden Fall. Also im unteren, also jetzt,
ja,
wir
ja
jetzt,
gut,
wir reden jetzt nicht über fünfstellig im mittleren, gesagt, Bereich, aber...
Angesichts des Gesamtetats.
Ja, das tut weh natürlich, aber wir sind im Dialog, wir haben das Fanprojekt, wir haben Fanbeauftragten, wir arbeiten dran, aber man sieht es ja auch überall, in allen Stadien mehr oder weniger, dass diese Dinge, Pyrotechnik, keine Ahnung, Bengalos ja auch irgendwo aus Fansicht, dazugehören. Das Problem ist nur, das ist immer mit Geldstrafen verbunden. Und ich weiß, aus den Profiligen ist es so, dass die Vereine in ihrem Budget, in ihrem Jahresbudget schon eine gewisse Summe, das ist dann in den Profiligen natürlich nochmal, das sind 6-stellige Summen, die sind schon eingespeist mit Verbandstrafen.
Ja.
Und ich weiß auch aus zuverlässiger Quelle, dass die Fanvertreter in diesen Vereinen, mit denen wir uns nicht vergleichen, also bitte nicht falsch verstehen, wir können uns da weder mit vergleichen noch sonst irgendwelche, aber ich weiß, dass es das gibt, dass die Fanvertreter das wissen und dass die wissen, so wenn die Summe erreicht ist, die der Verein eingespeist hat im Vorfeld, dann wird es komplizierter, also dann bitte nicht mehr. Also es ist durchaus so, dass gewisse Vereine, oder ich kann jetzt nicht sagen alle Vereine, aber ich weiß das von Vereinen, die schon in der Jahresplanung, in dem Budget für die Saison schon eine gewisse Summe eingeplant haben für Verbandstrafen wegen dieser Pyrotechnik.
Macht es natürlich kein bisschen besser, weil gefährlich bleibt. Ich wundere mich, dass da nicht immer, dass da nicht in jedem Spiel mal ein paar Leute abfackeln. Die Dinger sind ja im wahrsten Sinne brandgefährlich. Die sind ja so heiß, da machst du gar nicht, kannst du nicht mal löschen, die Dinger. Also insofern verstehe ich das nicht, dass das, also es gibt, ich glaube, dass die Vereine das genauso machen, wie du gerade sagst.
Ja, ja, es ist so. Das heißt aber nicht, auch da, ne, das heißt aber nicht, also wir können uns das eigentlich nicht erlauben, wir möchten das auch nicht. Wir versuchen auch einzuwirken im Rahmen unserer Möglichkeiten, die wir haben, aber es wir können es halt auch nicht hundertprozentig ausschließen. Nee, ich will das überhaupt nicht schönreden oder entschuldigen in irgendeiner Form, aber das ist die Realität.
Noch ein Thema, ganz kurz, wir hatten es auch neulich schon mal angesprochen, Saisoneröffnungsspiel, da hat der WSV in der vergangenen Saison Aachen die Kasse voll gemacht mit 27.300 Zuschauer. Gibt es eine Möglichkeit, dass man ein Heimspiel hat und dann am besten noch im MSV Duisburg im ersten Spiel mal, sagen wir mal, eine fünfstellige...
Ich meine, das obliegt ja dem Staffelleiter.
Die kann man das sich wünschen, dass man vielleicht mal...
Kann man das bestellen?
Also, ja, man kann doch mal sagen, kann man
das fordern.
Hätten wir gerne.
Also ich stelle jetzt mal die These auf, das liegt in der Natur der Sache, dass jeder Verein sich wünscht, das Eröffnungsspiel bestreiten zu dürfen, so wie wir letztes Jahr leider nicht zu Hause, sondern auswärts auf dem Tivoli. Aber da stehen wir ja nicht alleine da in der Regionalliga. Wir haben mit Rot-Weiß Oberhausen, Fortuna Köln, Duisburg, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wen ich noch dazu zählen will, aber da sind schon ein paar Vereine, die natürlich genau das hoffen, auf ein Eröffnungsspiel mit einer super Zuschauerkulisse. Das liegt beim Verband, das wird der Staffelleiter entscheiden und ich denke schon, dass wir da vielleicht im Kreis der Kandidaten sind, die dafür in Betracht
vor allem, weil
kommen.
Das Stadion das ja auch hergibt, sage ich mal.
Wenn wir ehrlich sind, das Stadion, was es hergibt, ist das Stadion von Duisburg. Mit der Überdachung, mit der Kapazität. Wir haben ein tolles Stadion, wir haben auch ein ganz charmantes Stadion. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, so charmant wie das ist und was uns auch immer wieder gespiegelt wird, wir haben halt zu wenig Komfort, wir brauchen halt nicht eine überdachte Gegengerade, was im Moment überhaupt nicht, also ganz unrealistisch ist. Ein Dach über die Nord, was ja schon seit Jahr und Tag hier ein Thema ist. Und das ist ein Thema, was ja nicht heißen soll, dass wir nicht ein Eröffnungsspiel in Wuppertal kriegen, weil die Kapazität mit 21.000 Zuschauern gibt ja immer noch genügend her, dass wir das Stadion voll kriegen, wenn wir ein attraktives Spiel haben zur Saisoneröffnung. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Verband, der Staffelleiter dann auch so Kategorien, welche Stadion haben wir denn da? Wer kommt da in Frage? Und gut, letztes Jahr waren wir am ersten Spieltag am Start. Ich glaube, das Jahr davor war das Eröffnungsspiel. Kann das sein? Münster, Oberhausen gegen Münster oder sowas? Ja, irgendwie so. Und dann müssen wir gucken. Aber unabhängig davon, ob das jetzt das Eröffnungsspiel der Regionalliga West ist oder auch vielleicht nicht ist, oder ob wir mit dem Heimspiel starten oder mit dem Auswärtsspiel, das wissen wir im Moment noch nicht. Aber wir wünschen uns ja alle, dass wir dann auch so viel Neugierde auf die neue Spielzeit wecken, dass wir im ersten Heimspiel das Stadion gut gefüllt haben und voll haben.
Das ist eine schöne Überleitung zu einem anderen Thema. Wir haben jetzt ja in den vergangenen Jahren den WSV sportlich begleiten können und, glaube ich, eine stabile, gute sportliche Situation attestieren können anhand der Statistiken, die können wir auch lesen. Was tut sich denn eigentlich so auf den Nebenschauplätzen, im Sponsoring, in der Art, wie der WSV nach Wuppertal rein signalisiert oder sogar ins Bergische Land? Da sind jetzt ja auch durch die Entscheidung von Herrn Runge ganz andere Dinge gefordert. Was plant der WSV oder was plant der Vorstand da? In welcher Weise will man denn jetzt die ja zum Glück immer noch vorhandene wirtschaftliche Kraft, die diese Region hat, mal vielleicht ein bisschen abschöpfen?
Also erstmal muss ich vorwegschließen, dass ich sehr, sehr, sehr glücklich darüber bin, dass wir mit dem Marvin Klotzkowski jemanden dazu gewinnen konnten, der nicht nur in den Vorstand mitgegangen ist, sondern genau auch diese Themen halt bearbeitet. Und ich denke, dass der Marvin da jede Menge guter Ideen hat, die natürlich auch intern besprochen werden. Ich weiß auch, dass wir in der Stadt, aus der Politik, von den bestehenden Sponsoren, ob das die WSW ist oder die AWG ist oder Sparkasse ist oder andere, da auch ja im Grunde genommen, ich kann das so sagen, auch ein Stück weit offene Türen einrennen, also wo durchaus viele Leute bereit sind, da uns zu unterstützen. Wir müssen halt nur schauen, dass wir uns nicht überladen. Wir müssen das genau gucken, was können wir umsetzen, ja, was ist machbar und was macht Sinn. Ja, also Ideen gibt es ganz viele, die werden ja auch teilweise von außen reingetragen. Ihr könnt doch mal dies und ihr könnt doch mal das, nur die Entscheidung müssen wir ja treffen. Also was können wir umsetzen, was macht Sinn? Wir dürfen nicht den Fehler machen, in Aktionismus zu verfallen, ja, und zu viele Dinge zu machen, die dann vielleicht an Effektivität und an Wirkung verlieren. Deswegen müssen wir sehr gezielt schauen, wo sind wir präsent, was können wir umsetzen. Also jetzt Beispiel war ja gestern auch die Autoschau der WZ am Stadion, genau. Ne, wo wir dann auch präsent sind. Ja.
Es gibt ja ganz mit dem sehr schönen neuen Trikot.
Genau.
Sodass das zu sehr günstigen Preisen zu kaufen ist, weil kleine Werbung muss man mal machen.
Ja, und da gibt es halt sehr viele kleine Bausteine, wo wir immer wo wir immer gerne auch bereit sind, uns da zu präsentieren und zu positionieren. Und dann gibt es natürlich auch noch etwas, sage ich mal, Projekte, die, wo der WSV vielleicht noch mehr ein Alleinstellungsmerkmal hat, als einfach nur auch mit dabei zu sein. Und da müssen wir sehr genau gucken, was macht Sinn und welche und wo finden wir auch einen breiten Anklang und eine große Resonanz.
Uni, du kennst es, WSV, dann kommt lange nichts im Wuppertaler Fußball. Wie empfindest du so die Anbindung und die Nähe zu den anderen Vereinen in der Stadt? Ist das so ein Konkurrenzdenken, dass die Amateurvereine, die echten Amateurfußball spielen, so Distanz haben? Hat sich das geändert, verbessert? Könnte es noch näher sein? Weil das sind ja auch potenzielle Zuschauer, die Spieler, die sonntags spielen dann.
Also ich kann jetzt von meiner Mannschaft Union Wuppertal sprechen. Wir haben den einen oder anderen Spieler, der, wenn die Möglichkeit da ist, samstags bei Heimspielen ins Stadion zu gehen. Da gibt es den einen oder anderen, der dahin geht. Aber ich glaube, das könnte schon ein bisschen mehr sein. Also ich bin der Meinung, dass der WSV vielleicht auch ganz gut beraten wäre, vielleicht in der Vorbereitung das ein oder andere Freundschaftsspiel vielleicht hier in Wuppertal gegen irgendwelche Amateurmannschaften zu machen. Ich glaube, das wäre auch gar keine schlechte Idee. Und das ist natürlich, was den sportlichen Faktor angeht, jetzt nicht unbedingt macht das großen Sinn, aber um die Nähe zu den anderen Wuppertaler Amateurmannschaften hinzukriegen, wäre das vielleicht eine Geschichte, die gar nicht so schlecht wäre.
Also sportlich sagst du ja, die Landesliga ist Kronberg.
Ja, Landesliga ist Kronberg.
Dann aber kommt schon eine Bezirksliga. Genau, also da ist natürlich ein Riesensprung.
Riesensprung,
das macht für euch keinen großen Sinn als für ein Vorbereitungsspiel. Aber Thomas, du kennst ja die Entwicklung hier in Wuppertal. Du bist ja einer, der wirklich die Sportplätze kennt in der Stadt. Das kann man ja nicht für alle von allen behaupten. Wie siehst du überhaupt so generell die Entwicklung? Also jetzt Kronberger SC, die haben es jetzt irgendwie noch die Kurve gekriegt, sah aber auch zwischendurch mal nicht gut aus. Haben jetzt 5-4 gegen Tabellenletzten
zu Hause gegen Düsseldorf West verloren. Genau, ja.
Also das zeigt eben, es hat gerade so hingehauen, dass man sich da aus Abstiegszone rausgearbeitet hat. Wie siehst du da so die Entwicklung und die Möglichkeit, dass man so ein Spiel mal machen kann?
Ein Spiel zu machen ist sicherlich immer denkbar auch. Da muss man gucken, terminlich halt. In der Vergangenheit war es ganz häufig so, dass wir, was die Vorbereitung angeht und Meisterschaftsstart angeht, immer deutlich früher sind als viele Clubs, die hier in der Bezirksliga oder...
da macht das noch weniger Sinn.
Ja, die Terminfindung war häufig auch ein Problem. Wir hatten schon hier und da Kontakt, also beispielsweise zum FSV Vohwinkel oder Kronberg beispielsweise, ne, aber wo es dann einfach auch schwierig ist, Termine zu finden, was aber nicht heißt, dass man keinen finden kann, wenn man das nicht unbedingt möchte. Ich glaube, die grundsätzliche Entwicklung im Fußball, unabhängig hier von Wuppertal, ich denke mal, das ist allgemein so aus meiner Sicht, das ist ja erkennbar in den letzten Jahrzehnten schon, dass es für die Amateurclubs, die Landesliga, Bezirksliga oder selbst in der Kreisliga spielen, halt immer schwieriger wird. Es geht ja immer auch darum, Sponsoren zu finden. Es geht ja immer davon, auch den eigenen Verein in irgendeiner Form auch attraktiv zu gestalten. Von den Zuschauerzahlen will ich gar nicht reden. Ja, das finde ich schon eine Entwicklung, die bis in den Amateur, bis in die untersten Klassen reingeht, dass es einfach schon problematisch ist. Und wir haben halt hier in Wuppertal, das müssen wir auch ganz klar sagen, die Situation, was die Samstage angeht. Samstag ist ja der Regelspieltag in der Regionalliga West. Aber wenn du jeden Samstag als fußballinteressierter Mensch hier in Wuppertal, die dir aussuchen kannst, fahre ich nach Dortmund, fahre ich nach Gladbach, fahre ich nach Köln, fahre ich nach Schalke.
Leverkusen.
Leverkusen sowieso jetzt mit der Riesensaison, die gespielt haben. Dann kommt noch Düsseldorf dazu. Keine Ahnung. Es gibt ja 7, 8, 9 Optionen, wo du samstags ein Spiel gucken kannst in der Profiliga. Und ich denke schon, dass das auch ein Thema ist. Ich finde es schwierig zu beantworten. Da gibt es auch nicht die eine Antwort auf diese Frage. Am Ende des Tages müssen wir schauen, dass wir attraktiven Fußball spielen. Und aus meiner Erfahrung, ich bin jetzt seit 1992 in Wuppertal und seit 1992 zwar mit Unterbrechungen, aber immer auch dem WSV verbunden in verschiedenen Funktionen, ist meine Erfahrung einfach die, dass Wuppertal zuschauermäßig Potenzial hat, wenn Erfolg da ist. Ich weiß nicht, wir spielen jetzt jahrelang in der Regionalliga Und wenn wir dann zum, keine Ahnung, zum 10. Mal gegen Wiedenbrück spielen und parallel spielt Leverkusen gegen Bayern München, also sofern man da überhaupt eine Karte kriegt, davon ganz abgesehen, dann liegt sie auf der Hand.
Aber Thomas, ihr habt ja so eine Aktion gemacht mit den WSW zusammen, den Kids Day. Das fand ich einen guten Ansatz, weil du kriegst erstmal, die Kinder waren ja total begeistert, ob das jetzt Bundesliga ist oder Regionalliga. Für die war das ein Riesenerlebnis und die bringen auch noch Eltern mit. Also kann man sowas wiederholen? Habt ihr das vor?
Das ist ganz klar, dass wir solche Aktionen immer wieder mal stattfinden lassen, dass wir uns da immer wieder mal was überlegen. Wie gesagt, da ist der Marvin ja sehr, sehr umtriebig mit dabei. Und das sind auch Themen, die finde ich super, die unterstützen wir sowieso und versuchen da das Bestmögliche umzusetzen. Und klar, werden wir das immer wiederholen. Wir werden auch Schulen anschreiben, Schulen einladen, das ganze Programm, was dazugehört. Und natürlich, ich will auch unser Licht gar nicht unter den Scheffel stellen. Wir sind immer noch der Wuppertaler SV und wir sind immer noch der größte Verein hier im Bergischen Land. Und wir haben eine gewisse Tradition, nur wir müssen uns auch mit den Realitäten beschäftigen. Ja, wir können jetzt, ich bin weit davon entfernt, jetzt irgendwie alles rosa-rot zu malen oder alles tiefschwarz zu sehen. Also wir müssen schauen, wie ist die Situation, welche Aufgaben stehen an und dem müssen wir uns stellen.
Ja, du hast gesagt, das läuft nicht so mit den Sponsoren, das ist schwierig, noch schwieriger geworden als früher.
Mit den Sponsoren, was auch im Amateurbereich.
Ja, den meine ich jetzt.
Also ich bin mit unseren Sponsoren, die schon jahrelang dabei sind beim Wuppertaler SV, denen bin ich zutiefst dankbar, jedem Einzelnen. Dass die immer noch den WSV unterstützen und dass wir da auch wirklich eine Situation haben, dass wir dieses Budget, was wir haben, auch aufstellen können. Da sind ja die Sponsoren spielen ja eine ganz wichtige Rolle.
Eben ja, weil, da muss man auch mal sagen, die kriegen aber auch was geboten. Also zumindest in den vergangenen 3 Jahren, in denen ich das etwas intensiver verfolge und noch häufiger im Stadion war, du kriegst, wenn du zum WSV gehst, guten Fußball zu sehen, wirklich guten Fußball zu sehen, so. Und es ist in einem angenehmen Umfeld in dem Stadion. Du bist als Zuschauer viel, viel näher dran. Ich bin ja nun öfter auch in Gladbach unterwegs. Viel, viel näher dran als in den großen Stadien. Das ist viel unmittelbarer. Du kriegst viel mehr mit. Du kannst sogar ab und zu mal die Spieler sich gegenseitig beschimpfen. Das ist schon ein sehr schönes Fußballerlebnis. Deswegen ist es auch von den Sponsoren ganz schön schlau, sich damit zu verbinden. Denn der ins Stadion gegangen ist und das mitbekommen hat, der erzählt ja auch darüber. Und das ist dann eben so die Botschaft, die man auch mal ruhig mal aussenden darf. Das ist schon, der WSV ist schon ein gutes Gesamtpaket. Und ich glaube, das haben wir auch schon öfter hier mal gesagt, er hat das Potenzial, ein sehr gutes Gesamtpaket zu werden. Und da ist jetzt erstmal sportlich ja schon mal die Basis gelegt. Und dann ist, also da muss man auch mal zwischendurch mal, wie du richtig sagst, den Scheffel nicht unter das Licht stellen. Also das geht nicht.
Aber solche Spiele, die ich vorhin meinte in der Vorbereitung, da hast du natürlich recht, Thomas, dass der WSV die Vorbereitung in der Regel früher beginnt als die Amateurvereine. Das ist richtig. Aber ich finde, solche Spiele kann man vielleicht auch, wenn die Saison schon läuft, nicht unbedingt im Winter, in der kalten Jahreszeit, sondern vielleicht irgendwie im Herbst, wo es noch relativ angenehm ist, in der Woche vielleicht auch machen. Und ich finde, wenn der WSV, wenn man jetzt mal von den höchsten Amateurmannschaften ausgeht, Kronenberg, die drei Bezirksligisten, die da sind, wenn der WSV gegen diese Vereine auswärts auf deren Anlagen in der Woche anstatt einer Trainingseinheit oder als zweite Trainingseinheit des Tages Spiele machen würde, dann finde ich, wäre das für alle eine positive Geschichte, weil dann da auch so irgendwo sowas wie eine Identifikation zum WSV und auch zu den Amateurvereinen in Wuppertal stattfinden würde. Ich glaube auch nicht, dass der WSV sich dagegen wehren würde. Man müsste vielleicht einfach mal sowas ins Laufen bringen.
Ich finde ja gut, dass der WSV halt eben beim Hallenturnier mitspielt. Das ist so eine Präsenz.
Aber das ist nur einmal im Jahr, wo der WSV in Wuppertal bei allen Amateurvereinen, sage ich mal, präsent ist. Ansonsten spielt der WSV in der Regionalliga und wer möchte, geht samstags hin oder halt auch nicht. Und so könnte man da vielleicht mal ein bisschen Nähe schaffen.
Also generell ist ja statt mit 360.000 Einwohnern Potenzial für noch mehr Zuschauer auf allen Plätzen ist ja da, gell? Aber es läuft halt gerade im Amateurfußball, nicht beim WSV sportlich, aber bei den Amateurclubs halt eben eher mal bescheiden. Zum Beispiel Kronenberg SC, mit Beladi haben sie die Kurve gekriegt. Das ist okay, Landesliga nächstes Jahr, dann wird es einen Umbruch geben in der Mannschaft. Aber dann kommt die Bezirksliga, dann haben wir den FSV Vohwinkel, die haben eine super Rückrunde gespielt. Ich glaube, der Marc Bach hat gesagt, wenn es nur die Rückrunde wäre, wären wir aufgestiegen. Das kam etwas spät.
Ja, ich glaube, in der Rückrunde ist der FSV Vohwinkel nach Punkten Tabellenführer, meine ich.
Ja, also und hat jetzt wieder einen Kantersieg gelandet. Genau. hat mit unserem Harry Freddy Lühr, genau, ein Top-Torjäger, ich glaube 45 und 46 Tore in der Bezirksliga.
Kann sein, ja.
Es ist leider, glaube ich, schon ein bisschen zu alt für den WSV, also dass er nochmal die Kurve kriegt für die Regionalliga.
Ja, aber Vohwinkel hat auf jeden Fall eine Mannschaft, die natürlich eine super Rückrunde spielt, hat auch insgesamt eine gute Bezirksliga-Saison gespielt, die meiner Meinung nach auch nächste Saison ganz klar den Anspruch hat, ganz oben mitzuspielen, eventuell aufzusteigen. Und das ist eine Mannschaft, gegen die der WSV jetzt, sage ich mal, auch mal ein Testspiel machen könnte, rein theoretisch, weil die eine gute Qualität haben.
Ich denke auch, für die
nächste Saison. Und nicht nur die. Nicht nur
einiges vorgenommen.
Ja, das denke ich auch.
Geht also eindeutig in Richtung, wir wollen da hoch wieder in die Landesliga.
Genau, und ansonsten in der Bezirksliga, ja, also der Germania hat mal wieder ein Spiel gewonnen, sage ich mal.
Zum Abschied vom Peter Radojewski, letztes Heimspiel, haben sie noch mal ein bisschen Gas gegeben, nachdem sie die letzten Wochen dann doch ein bisschen die Flügel haben hängen lassen.
Richtig.
Der Peter macht den Weg jetzt in die Oberliga zum SVG Velbert, und da wird wohl auch klar sein, dass das Ziel Wiederaufstieg ist, oder?
Wahrscheinlich. Da gehe ich mal von aus,
der Anlage,
dass die sicherlich die Ambition haben, auch wieder ganz oben mitzuspielen und auch wieder aufsteigen zu wollen. Und da wünsche ich dem Peter, wie gesagt, alles Gute, nur das Beste, ein glückliches Händchen. Und
ist ja nicht so ein ganz einfaches Pflaster dabei.
Weiß ich nicht.
Das kann
ich nicht
so muss er selbst wissen.
Nein, das kann ich nicht so richtig einschätzen. Das ist einfach so, Velbert ist, denke ich, ein gut geführter Verein. Die haben dieses kleine, ich sag mal, Schmuckkästchen,
ja,
ne, wo wir ja auch unsere Heimspiele haben austragen müssen in der Zeit, als die Rasensperre waren, jetzt zu Beginn der Saison. Und ich denke mal, die haben gute Rahmenbedingungen, und ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich fände es auch gut, dass wenn die wieder aufsteigen würden, die SSV gefördert, weil das ist eine kurze Anreise, ist so ein kleines belgisches Derby. Und ich hätte nichts dagegen einzuwenden, wenn Peter mit der SSV Velbert aufsteigen würde nächstes Jahr.
So an so einem Schmuckkästchen bastelt ja auch der TSV Ronsdorf, aber da kann eine Knüppel dick kommen am nächsten Wochenende. Das ist ja eigentlich so die letzte Entscheidung, die im Wuppertaler Fußball ansteht, und das kann heftig werden.
Ja, leider ist die Situation eingetreten, die wir alle befürchtet haben. Ronsdorf hat kommendes Wochenende am Sonntag in Grefeld ein Endspiel. Wobei man sagen muss, den Ronsdorfern würde ein Punkt auch schon reichen. Also diesen kleinen Vorteil haben sie. Sie dürfen halt nicht verlieren. Dann ist da noch Baumberg zweite Mannschaft. Die spielen in Heilinghaus. Heilinghaus ist schon abgestiegen. Ich gehe mal davon aus, dass Baumberg dort gewinnen wird, weil die auch schon seit einigen Wochen mit Spielern aus der ersten Mannschaft unterstützt werden. Das ganze Problem hätte sich erübrigt, wenn am letzten Wochenende Baumberg gegen Grefrath gewonnen hätte. Ist aber nicht passiert. Grefrath hat einen Auswärtssieg gelandet. Und jetzt ist die Konstellation halt so, es gibt drei Vereine, die noch absteigen können. Der letzte verbliebene Abstiegsplatz sozusagen, das ist Ronsdorf, Grefrath und Baumberg zweite Mannschaft. Und Ronsdorf muss gucken, dass sie in Grefrath nicht verlieren. Das ist
gehen wir davon aus, dass 5000 Ronsdorfer nach Grefrath fahren.
Da fahren nicht nur Ronsdorfer hin, da werden viele Amateurspieler in Wuppertal, so wie ich mitbekommen habe, hinfahren, um sich die Spiele anzugucken.
Am besten, um Ronsdorf zu unterstützen, das wäre ganz gut.
Im Sinne des Lokalpatriotismus kann man das ruhig machen. Genau, würde ich auch sagen. Also das wäre schon wirklich schwierig, oder was heißt schwierig, wäre traurig, wenn TSV Ronsdorf in die Kreisliga A absteigen würde. Ich glaube, du hast auch eine Vergangenheit in Ronsdorf, ne? Ist richtig, ne, Thomas, oder?
Ja, ich habe da ganz zum Schluss, nachdem ich eigentlich schon meine aktive Laufbahn als Fußballer beendet habe, habe ich dann damals über den Kontakt zu Wolfgang Bergemann, war ich noch 2 Jahre, Wolfgang Bergemann war Trainer, damals ist ja eine Trainerlegende hier in Wuppertal in dem Bereich, war ich dann noch 2 Jahre für den TSV Ronsdorf aktiv. Ganz zum Schluss.
Verbandsliga war das, glaube ich, ne?
Ja,
damals gab es halt auch
Verbandsliga. Ja, und das wär definitiv schade. Und das Positive, was ich jetzt rausgehört habe, ist, dass Ronsdorf das in eigener Hand hat.
Ja.
Ne? Die können das also selber entscheiden. Wenn die das Spiel gewinnen, sind sie sicher drin.
Ja, wenn sie unentschieden spielen, auch. Also,
das wäre halt auch für die ganzen Baupläne, die da haben, die wirklich sehr schön und beeindruckend sind, wäre das echt ein herber Schlag. Ne?
Zumal die Geschichte der ersten Mannschaft ja auch Auswirkungen auf die zweite Mannschaft hat. Das sollten wir auch nicht vergessen bei der Geschichte. Im Moment ist die zweite Mannschaft von Ronsdorf auf einem Platz, der sie dazu berechtigt, nächste Saison auch in der Kreisliga A zu spielen. Also sie sind Tabellen 16. Tabellen 17. ist Bayer Wuppertal. Nur wenn die erste von Ronsdorf absteigt, dann kann die zweite von Ronsdorf auch als Tabellen 16. absteigen.
Im Endeffekt. Die rutscht dann also, genau, in die Kreisliga B. Früher gab es 2 Staffeln in der Kreisliga, dann durften die, glaube ich, aber das ist jetzt wieder verbandschinesisch, ich glaube, die durften dann in der einen Staffel, durfte die eine Mannschaft spielen, in der zweiten Staffel die andere. Es gab die Niederberger Staffel und die Wuppertaler.
Ja, das kann aber sein, aber es gibt halt nur noch eine Kreisliga noch ein A,
und dann insofern dann hat sich knallen sie durch. Ja, genau, die schlagen dann sozusagen die zweite Mannschaft mit runter.
Die haben Bayer drin eigentlich.
Aber der ist ja Bayer noch drin. Ne? Also wenn Bayer Wuppertal am Wochenende gegen Breite Burschen gewinnt und die zweite von Ronsdorf verliert in Mettmann.
Ich meine, wenn es Ronsdorf 1 absteigt,
ja,
und dann Ronsdorf 2 auch absteigen muss, dann müsste doch eigentlich Bayer drin bleiben können. Das heißt also, davor kann ich zu Ende denken.
Dann müsste das so sein, ja.
Richtig. Ja, und
die Konstellation habe ich mir noch gar nicht überlegt.
Ja, und geschehen ja sowieso Zeichen und Wunder in den letzten Spieltagen. SV Bayer gewinnt plötzlich 8-3 beim SC Sonnborn.
Ja, überraschend.
Sehr überraschend. Ja, gut. Wir waren alle nicht dabei.
Ja, gut, aber die Quintessenz ist ja aus dieser Gesprächsrunde jetzt auch für mich, wenn wir jetzt mal, keine Ahnung, 30 Jahre zurückrechnen, ja, da gab es. Ja, immer den WSV als höchster Verein, aber dann hatten wir, was hatten wir da?
Borussia, Oberliga,
Borussia Wuppertal,
Verbandsliga,
TSV Ronsdorf, die Verbandsliga
gespielt haben,
Kronberger SC, den ASV Wuppertal,
Bayer Wuppertal.
Ja, und da sieht man ja schon einfach die ganze Entwicklung auch im Amateurfußball, wie schwierig das auch wird, selbst für solche Vereine, die früher mal auch eine maßgebliche Rolle im Amateurfußball gespielt haben, ne? Dann einfach auch sich da in irgendeiner Form weiter zu bestehen und vernünftig weiter zu bestehen. Das ist ja offensichtlich, dass die Tendenz halt runtergeht. Und warum ist das so? Und da komme ich wieder auf den Punkt, wie wir vorher gesagt haben, weil einfach das Interesse verlagert wird. Also Sponsoren zu finden in diesem Bereich wird immer schwieriger. Oder Unterstützer, wie auch immer man das bezeichnen mag. Leute, denen das vielleicht auch wichtig ist, dass der Stadtteilverein im Amateurfußball irgendwie auch eine gute Rolle spielt.
Und ich gebe dir absolut recht, es mangelt aber nicht an guten Fußballern in Wuppertal, weil die relativ viele gute Fußballer aus Wuppertal gar nicht in Wuppertal spielen, sondern woanders spielen, wo sie ein bisschen mehr Geld verdienen können. Und das ist so ein bisschen...
Es hängt ja vieles mit vielem zusammen, klar. Absolut. Und irgendwo gibt es immer noch einen Verein, ob das dann im Hagener Raum ist oder im Endepetaler Raum oder was der Henker wo oder Richtung Niederrhein raus, wo es dann noch irgendwelche Vereine gibt, die dann doch noch irgendwie den Spielern noch ein paar Euro zahlen können. Ja, und die Spieler, die jungen Leute gehen halt dahin, wo halt ein bisschen was gezahlt wird,
denke ich. Also ich würde jetzt mal sagen, wir haben jetzt mit dieser Saison so ein bisschen die Tiefebene erreicht und jetzt geht es wieder aufwärts.
Ja, wir müssen ja positiv sein, definitiv. Aber was wir noch nicht vergessen sollten, ist die Kreisliga B, Andreas, weil da gibt es ja definitiv Stand jetzt 2 Aufsteiger. Das ist Jugoslavia Wuppertal und Stella Azzurra in der anderen Kreisliga B. Und da könnte auch Linde noch den Sprung in die Kreisliga A schaffen, wenn Ronsdorf es schaffen sollte, drin zu bleiben, und gleichzeitig SC Felber, zweite Mannschaft, die wiederum in der Bezirksliga Gruppe 6 spielen, die im Moment auch auf dem Platz sind, der sie retten würde sozusagen. Also rein theoretisch könnte es auch sein, dass Jäger aus Linde noch den Aufstieg in die Kreisliga schafft. Das wäre denen auch zu gönnen, weil die sind seit 2 Jahren sind die in der Kreisliga B und sind immer wieder knapp davor, wieder aufzusteigen. Also würde ich mir auch wünschen, dass die das schaffen.
Am Sonntag wird der Deckel drauf gemacht, dann können wir auch darüber reden, was für Entscheidungen gefallen sind am nächsten Montag. Ganz kurz, Thomas, hast du bei den vielen Verpflichtungen, die du hast, beruflich auch bei der GESA, ist das richtig?
Richtig, ich bin bei der GESA.
Überhaupt noch Zeit, so Fußball im Fernsehen zu gucken, oder geht das dann, du bist auch DJ, du hast viele Interessen, Kino und was nicht alles, also ja, guckst du aber auch noch Pokalfinale oder gehst lieber aufs Luisenfest?
Nee, Luisenfest war kein Thema. Ich habe natürlich das Pokalfinale, gucke ich mir natürlich an, aber ich bin im Moment auch so nah dran an unserer Frauenmannschaft. Das ist nochmal hier vielleicht, ich weiß nicht, wie die Zeitfenster ist, aber das Thema Frauenfußball ist ein
Thema. Beim BSV?
Das Thema Frauenfußball ist ein Thema, was mich seit einem halben Jahr auch ein bisschen interessiert, weil ich einfach beim BSV, weil es da ja so ein paar Entscheidungen gab, dass wir da was verändert haben in der Frauenfußballabteilung, da ein bisschen näher dran bin. Und ich weiß, dass wir hier in Wuppertal ja auch viele Frauenmannschaften haben, also Union, bestes Beispiel, oder Fortuna Wuppertal,
Linde,
Jäger aus Linde, SC Sonnborn, auch in Vohwinkel. Und ich finde das durchaus ein interessantes Spektrum oder ein interessantes Thema, weil ich das, oder nicht ich, sondern wir als Verein, als Wuppertaler SV, haben uns auch Anfang des Jahres ganz klar positioniert, dass wir unsere Frauenfußballabteilung auf jeden Fall aufrechterhalten wollen. Also es ging darum, erstmal den Spielbetrieb zu sichern, die Saison zu Ende zu spielen, aber auch darum, perspektivisch wieder was aufzubauen. Ja, und wenn man sich den Frauenfußball insgesamt anguckt in der Entwicklung, Bundesliga, Pokalfinale etc. pp., finde ich das durchaus interessante Ansätze, sich auch mal mit dem Thema zu beschäftigen und mal zu schauen, wie ist die Situation hier in Wuppertal in den Vereinen. Ich habe jetzt auch zum Beispiel, also ich habe mich da im Vorfeld oder in der vergangenen Zeit eher weniger mit beschäftigt, aber auch die SSV Felbert, wo wir nochmal bei Felbert sind, die spielen ja mit ihrer Mannschaft irgendwo in der Niederrheinliga. Und die Frage ist, wie sieht es da in Wuppertal aus? Ja, und ich finde das durchaus interessant.
Wirst du Trainer sein in der kommenden Saison von der Frauenmannschaft?
Nein, Trainer ist der Sebastian Schorre. Ich habe das jetzt unterstützt und der Sebastian war in Urlaub und ich habe dann das Training auch selber übernommen, war dann mit auf dem Trainingsplatz, habe die Spiele begleitet auch. Aber das ist schon eine Sache, die ich durchaus interessant finde, gerade auch jetzt schlage ich wieder den Bogen zum Wuppertaler SV, dass wir da eine Frauenfußballabteilung haben, die man ja auch nicht außer Acht lassen soll, genauso wenig wie die Kinderturnabteilung, die wir haben, die ja einen unglaublichen
Zuwachs
hatte. Die wächst, die Übungsleiterinnen sind da, die Futsaler sind da. Ne? Also ich will nur noch mal hier so ein bisschen am Rande erwähnen, dass der Wuppertaler SV natürlich, die Regionalligamannschaft, steht im Fokus, steht im Mittelpunkt, zieht auch die Zuschauer an, aber dass wir uns nicht nur auf diese Mannschaft reduzieren lassen wollen. Ne? Also Jugendabteilung hatten wir schon ausführlich besprochen. Und Frauenfußball finde ich auch spannend. Ne? Und die Überlegung ist, auch perspektivisch da was zu entwickeln und aufzubauen.
Aber so das Zuschauerpotenzial für die erste Mannschaft dann wiederum generiert, ne? Logischerweise.
Naja, ne? es geht letztendlich auch darum, wenn ich jetzt wieder auf den BSV zurückkomme, dass wir insgesamt alle ein bisschen näher zusammenrücken wollen müssen. Also alle Abteilungen, alle Akteure, alle aktiven oder auch passiven Begleiter, Unterstützer und so weiter, dass wir einfach wieder diesen uns auch mehr darauf besinnen müssen, diesen Vereinsgedanken hochzuholen. Und das, was ich einfach schade finde, was ich sehr bedauere, ist, dass das ist ja in vielen Vereinen so. Da gibt es eine Sportanlage, manchmal auch mit mehreren Plätzen, und dann gibt es eine Vereinsgaststätte. Das haben wir beim WSV nicht. Wir haben das Stadion, wir haben einen Stadionnebenplatz mit der Turnhalle, da ist auch eine kleine Gastro drin, wenn die Spiele sind, aber ansonsten sind wir ja dezentral. Oben am Nocken, die erste Mannschaft trainiert am Freudenberg oder an der Oberbergischen Straße oder am Öhlendal, die Jugend teilweise am Öhlendal. Aber das sind auch so Punkte, die finde ich spannend. Und da müssten wir mal schauen, wie kriegen wir da vielleicht auch noch weitere Symbiosen hin.
Ja.
Das im Sinne des Wuppertaler SV.
Ja, und ich habe gesagt, wir machen einen Deckel drauf am kommenden Wochenende, aber es geht ja eigentlich mehr irgendwie weiter.
Die Nationalmannschaft,
ja, ne, die Nationalmannschaft macht ja jetzt schon so ein Wohlfühl-Trainingslager. Ich habe gar nicht gewusst, dass die jetzt schon zusammenhocken.
Ja, aber in Blankenheim. Ja, aber es geht ja schon bald los.
Die müssen sich ja kennen.
In zweieinhalb Wochen dann ist ist doch so, glaube ich, ne?
Ja, 14. Meines Wissens nach das Auftaktspiel gegen Schottland in München,
ja,
wenn ich recht informiert
bin. Das heißt, kommenden Freitag in zwei Wochen ist das.
Und die Slowenen kommen nach Wuppertal und haben am 12. Juni ihr öffentliches Training im Stadion am Zoo.
Ja. Wo schon unglaublich viele Karten weggegangen sind.
Genau.
Sport und Bäder.
Richtig Begeisterung. Nee. Und ich habe mal ausgerechnet, wenn die Zweiter werden in ihrer Gruppe und Deutschland Erster in der Gruppe A, dann spielen die gegeneinander.
Aber leider nicht am Zoo, sondern
also nicht im Stadion am Zoo.
Leider nicht.
Wäre doch eine einfache Geschichte. Man trifft sich dann. Aber es soll irgendwann ein U20-Länderspiel geben im Stadion am Zoo, habe ich Leuten gehört, wenn alles gut geht, und zwar gegen Frankreich.
Das ist auch nicht schlecht. Wir hatten ja gestern die WZ am Sonntag, die WZ auch geschaut, die war ja dann am Fuße des Stadions. Ich kann immer wieder nur sagen, ich bin ja auch in vielen Stadien schon unterwegs gewesen in meinem langen Leben, das ist tatsächlich eines der schönsten, das ich kenne, ganz ehrlich. Also was fehlt ist, und da sollte man sich jetzt mal, das kann der WSV nicht. Wir reden hier von Wuppertal, Stadt, 360.000 Einwohner, eine der 20 größten Städte in Deutschland. Wir haben ein profitaugliches Stadion, das zu wenig Dach hat. Das kann gar nicht sein. Also da muss ich mal sagen, liebe Freunde, das ist die Aufgabe der Stadt Wuppertal, da mal zwei Dächer hinzustellen. Also Denkmalschutz hin, Denkmalschutz her. Ja, das muss möglich sein, ehrlich.
Der liebe Denkmalschutz.
Ja, aber muss trotzdem möglich sein, dass wir reden hier von Unterhaltungsprogramm, wir reden hier von Stadtmarketing. Der WSV ist nicht nur für sich selbst unterwegs, sondern der trägt ja dann noch den Namen Wuppertal durch die Gegend. Auch nicht schlecht, weil damit positiven Nachrichten verbunden wird und dann ein schönes Stadion, in dem die Leute sich dann eben voll regnen lassen müssen, wenn schlechtes Wetter ist, ist eben doof.
Ja, aber es regnet. Wir wissen, dass es oft regnet, manchmal ganz stark regnet, aber der Rasen hat den ersten Starkregen überstanden. Und das sind ja tolle Sachen, die man da hört. Die millimetergenaue Schnitt des Rasens für die Slowenen. Und dann muss die Bahnen müssen richtig geschnitten sein. Also das ist alles durchdacht. Da gibt 1000 Regeln, die man einhalten muss.
Das
ist auch super gemacht.
Da hat ja das Sport- und Bäderamt auch wirklich klasse agiert mit dem neuen Rasen. Das hat auch klasse. Man war ein bisschen blöd mit den Auswärtsspielen in Felbert dauernd. Aber
das musste sein. Ne?
Das war doch super.
Nein, ja? das musste sein. Und wir müssen aber ganz klar sagen, also das Sport- und Bäderamt und auch das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal, die ja auch dabei sind, involviert sind mit allen Sachen, die im Stadion stattfinden, auch die sanitären Anlagen, die jetzt erneuert werden oder neu aufgestellt werden, da müssen wir uns wirklich ganz herzlich bedanken. Und das ist aber die Grundvoraussetzung gewesen dafür, dass wir hier ein Team Basecamp haben für die Europameisterschaft, dass eine Mannschaft, die bei der EM teilnimmt, hier in Wuppertal überhaupt ihr Lager aufschlägt, und auch die Grundvoraussetzung, dass wir in Zukunft dann hoffentlich wieder in regelmäßigen Abständen hier wirklich auch Länderspiele U20, U19, Frauen-Nationalmannschaft durchführen können. Das ist die Grundvoraussetzung gewesen, dass diese Rasenerneuerung, ansonsten wäre das gar nicht denkbar gewesen. So. Würde hier kein Länderspiel stattfinden und kein Ding. Und das da auch nochmal, also da gilt auch nochmal, da müssen wir uns auch, also wir profitieren natürlich davon als Wuppertaler SV, ne, aber dass das Ganze so durchgegangen ist, dass das auch von den zeitlichen Planungen her wirklich top war, weil heutzutage erlebt man es ja auch schon mal anders bei irgendwelchen Umbaumaßnahmen, das verzögert sich und dann dauert es nochmal ein halbes Jahr länger oder so. Das hat alles wirklich ganz, ganz tadellos funktioniert von allen Beteiligten her, und da müssen wir uns auch ganz herzlich bedanken nochmal. Ne?
Ja, und der Erfolg folgt auf den Fuß. Es kommen eben Profimannschaften, Nationalmannschaften mit Weltstars, also mit wirklich guten Leuten, die hier dann trainieren werden. Das ist auch nicht schlecht. Also das nutzt doch allen. Da muss man hingehen, gucken, kann man das schön, wunderbar, finde ich.
So, jetzt zum krönenden Abschluss, wenn es keine Widerreden gibt, noch ein paar Tipps, wo ihr euch noch mal daneben tippen könnt. Wer gewinnt die Champions League am Mittwoch? Nee, am Samstag.
Samstag,
21 Uhr. Ja. Lothar, komm, 1-2. Real Madrid,
Dortmund. Borussia Dortmund.
Nur die Mannschaft oder willst du
den Ergebnis? Der Sieger. Nee, nur den Sieger, das reicht mir schon.
Ja. Die Dortmunder brauchen nochmal einen ganz besonderen Tag, so wie es im Halbfinale war.
Und das ist noch keine Antwort.
Ja, dann ist alles möglich.
Dortmund. Das ist die Funktionärsantwort. Alles ist möglich.
Ja, ist ja so. Ich sage Real Madrid nach Verlängerung.
Real Madrid in regulärer Spielzeit. Wer wird Europameister?
Deutschland, wer denn sonst?
Thomas.
Ich weiß gar nicht, wer da alles mitspielt.
Also Fußball ist nicht dabei.
Slowenien ist dabei. Ich wollte gerade sagen, Slowenien.
Ich bin so hier in dem Regionalliga WSV Kosmos Gefangene.
Thomas, das glaube ich dir nicht. Sag mal was. Wer wird Europameister?
Das ist eine Heim-EM und die deutsche Mannschaft
hat so viel. Auch keine Antwort.
Ja, ich muss das ja vorher meine Antwort. Ich kann jetzt eine Antwort sagen.
Oder ich erkläre dir das.
Das ist eine Heim-EM mit einer hoffentlich riesigen Unterstützung, und die deutsche Nationalmannschaft hat alle Male die Qualität, sich auch so ein Turnier mal wieder zu holen, und deswegen Deutschland.
Zweimal Deutschland, Uni?
England.
Ich sag dann mal Spanien, weil die am hungrigsten jungen Spieler hat. Und,
ja. Die Chefunke, du bist immer so negativ.
Wie denn? Ich habe doch schon vom Unken aufgehört. Ich habe sie doch schon aus der Vorrunde, die Vorrunde überstehen.
Ja,
so.
Ja.
Das ist doch schon mal eine Steigerung. Ja. Bei der WM habe ich gesagt, die fliegen in der Vorrunde
raus. Du hast sie rausgeredet.
Ja, genau, ich habe sie rausgeredet. Okay, ja, und dann haben wir nächste Woche auch Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga und all solche
Scherze. Ja, heute Abend schon.
Ja, wissen wir nicht, wir zeichnen montags morgens auf, wissen wir nicht genau.
Wunder gibt es immer wieder, sag schon.
Wunder gibt es immer wieder, aber im Fußball dann doch nicht so oft.
Ja, komm, wenn wir schon mal beim Tippen sind, dann kommt noch eine Frage.
Okay, was macht der WSV?
Nee. Wir haben jetzt hier Europameisterschaft
und
Champions League. Das ist meine Frage an euch, Tipp. Wer gewinnt das Relegationsspiel, dritte, zweite Liga? SVW in Wiesbaden oder Jan Regensburg?
Ich tippe doch.
Hinspiel 2-2.
Ja. Ich tippe da ehrlich gesagt auf Jan Regensburg. Ich habe das Spiel gesehen und fand die in Gänze eigentlich etwas fester und stärker, ehrlich gesagt. Und am Ende mit Glück 2-2 gespielt
haben. Ich glaube auch Regensburg, ja.
Ich weiß nur, dass der Robin Braun an der Linie stand als vierter Offizieller.
Genau. Hat aber nicht mitgespielt.
Hat aber nicht viel zu tun gehabt. Die spielen in Wiesbaden. Jan Regensburg.
Ja gut, dann muss ich ja schon alleine dagegen halten als Gegenpart. Dann sage ich Wiesbaden.
Okay.
Macht das Ding.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Regensburger ein bisschen besser waren, also ein bisschen gefestigt.
Und wer steht im Tor? Und jetzt noch einer. Neuer hat Infekt.
Ja, Neuer
wundert
hat
Infekt,
mich. Aber Neuer wird gesund und steht im Tor.
Thomas, du als Torwart, wen würdest du in die Kiste stellen?
Neuer.
Ich natürlich, Ter Stegen, ist auch klar.
Ich auch, Ter Stegen. Na gut, 2-2. Dann werden wir mal sehen.
Aber Neuer wird spielen, das ist mir vollkommen klar.
Ja, wer weiß, es kommen noch ein paar Infekte und dann auf einmal steht Ter Stegen in der
Mitte. Haben wir aber alles ganz schön voll getippt. Mal gucken, wo am Ende landen.
Genau. Und alles wird sich aufklären und wir werden gar keinen Einfluss drauf haben. Das ist das Allerschönste. Genau. Aber wir werden wieder drüber reden und zwar am nächsten Montag wieder. Thomas, vielen, vielen Dank für den Besuch.
Gerne.
Alles Gute für die Saison. Ist wichtig für den WSV, ist wichtig für die Stadt Wuppertal. Deswegen drücken wir auch die Daumen.
Ja,
bis dann. Ciao.
Tschüss.
Dies ist ein Podcast der WZ.